Jetzt tun wir das M-Wort durch überragend ersetzen.
Überragend.
Überragend. Super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas.
Hallo auch von meiner Seite zu unserer wundervollen Sendung.
Ich muss mir jetzt definitiv einen neuen Einstieg überlegen, weil das ist so eingefahren jetzt schon, gell?
Ja, ja. Never change a running system. Also du, mega streichen wir raus, riesiges Thema ist vorbei, die Nutella-Frage kommt nämlich, was machen wir dann noch? Also,
okay, dann lassen wir den Einstieg mal so, oder?
Jetzt schauen wir mal, was passiert. Du fällst eh wieder zurück in die alte Frage.
Und ob die Nutella-Frage gestrichen wird, das ist noch nicht endgültig geklärt. Unser erster Gast war noch nicht da nach der Sommerpause.
Die können wir auch nicht streichen, nachdem ich kürzlich die Nutella-Pizza gemacht habe. Das ist einfach überragend lecker, ja. Ich hab's auf Palmöl, das ist schon wirklich geil. Nein, Spaß. Gut.
Ja, schön. Wir haben heute die vorletzte Buchwoche.
Ja.
Und haben auch sonst allerhand an Themen dabei. Und ich habe auch ein paar Feedbacks dabei heute mal wieder.
Ja, und noch mehr. Du hattest gerade eine Rosinenblunder da. Das, lieber Ingmar, das war der Brecher. Ich kann man da nicht sagen, weil ich das letzte Mal so einen schönen Rosinenblunder gegessen habe. Der war wirklich überragend lecker, richtig schön butterig.
Ich war gerade selber echt, will jetzt nicht sagen, positiv überrascht, aber manchmal wird es einfach nochmal ein Ticker besser wie wann anders. Also ich habe zur Erklärung, schön für die, die es jetzt nicht miterlebt haben hier, wir haben gerade uns schöne Rosinenschneckle. So Schneckennudel heißt es ja bei uns im Schwäbischen. Heißt es woanders auch Schneckennudel? Ja,
natürlich.
Schneckennudel.
Ja gut, wobei wahrscheinlich oberhalb von Mannheim hört es
schon. Der hört es dann auch wahrscheinlich. Ja. Eine richtig gute Schneckennudel, also so, ja, Rosinenschnecke aus doriertem Blunderteig mit dabei gehabt. Und die haben wir uns jetzt schön genüsslich einverleibt, vor der Aufnahme, sinnvollerweise.
Ach, das war der Hammer.
Und die war jetzt richtig, gell, die war richtig knusprig. Eigentlich alles, was ein Blunder braucht.
Es war ja schon, wir haben uns unterhalten und ich habe mein erster Bisse und das war schon so, okay, krass. Das war schon wirklich super lecker, ja. Also das hast du schon gut gemacht.
Ich muss dazu sagen, wir haben die heute Mittag erst backen. Also die ist jetzt noch relativ frisch, weil wir einfach heute viel Nachfrage hattet und dann spontan nochmal süße Stückle. Süße Stückle ist ja auch so ein cooles Wort, gell?
Geil, ich finde das mega. Süße Stückle.
Versteht auch wieder nur die Hälfte, also ein Teilchen. Oder wie sagt man da, gell, Teilchen? Also wir haben nochmal süßes Gebäck auf heute früher Nachmittag backen und deswegen waren jetzt einfach ziemlich frisch und ja, irgendwie hat da alles gepasst.
Ja, also das war wirklich eine Punktlandung. Also
das war jetzt, ich weiß, dass da im Laden noch ein paar liegen, die gehen heute sicher nicht mehr alle weg. Also wir haben jetzt kurz vor 6, der Laden macht jetzt in Unterminkheim dann gleich zu. Da werde ich mir, glaube ich, nochmal eine sichern heute Abend.
Ich bin ein bisschen neidisch, aber gut, weil mir hat es letzte Woche davon, dass wir auf jeden Fall mal eine Blunderfolge machen solltet. Das passt natürlich hervorragend, dass wir zur Vorbereitung für unsere Blunderfolge.
Nimmst du mir ab, dass ich die Kompetenz besitze, eine Blunderfolge zu machen?
Ich gehe mal schwer davon aus, also, bitte.
Ja, vielen Dank an dieser Stelle an alle Hörerinnen und Hörer, die uns wirklich so regelmäßig auch mit Feedback versorgen. Das ist des Künstlers Lohn ist der Applaus, oder wie heißt der Spruch?
Irgendwie so.
Also das ist unser Überlebenselixier, dass wir regelmäßig so tolle Feedbacks kriegen. Nee, Spaß. Wir machen das natürlich nur für uns, den Podcast, und nicht für das für den Applaus des Publikums. Aber wir freuen uns doch.
Ich schon.
Du schon, okay, alles klar.
Ich brauch das von meiner Selbstbestätigung.
Wir machen es in Zukunft so, dass wir die Folge, oder David haben wir ja besprochen, dass wir die Folge nicht mehr überladet mit Feedback und wir die Folge nur noch mit Feedback betiteln können, sondern wir haben gesagt, zwei Feedbacks pro Folge maximal. Und jetzt haben wir aber über die Sommerpause haben sich ein paar ankäuft, die sich auch durchaus lohnet, hier vorgetragen zu werden. Deswegen machen wir heute drei oder vier, oder?
Vier. Ja, du hast vier dabei, oder? Dann machen wir vier. Ja.
Genau, und drei kurze und eine längere. Ein längeres Feedback und dann machen wir in Zukunft einfach regelmäßig nur noch zwei Feedbacks, so dass wir einfach das Verhältnis von Content zu Feedback, dass das noch gesund bleibt.
Gebt euch Mühe beim Feedback-Schreiben, dann schafft das auch in die Folge. So.
Genau. Es geht los mit Thorsten, der hier schon öfters mal sein Feedback eingebracht hat. Und zwar wird er deshalb heute ausgewählt, weil er hat eine Frage, die vielleicht auch die andere interessiert. Und zwar geht die an dich. Lieber David, zum Thema Griller. Wir haben ja letztes Mal über den Grill gesprochen, über den tollen Grill, den du dir gekauft hast. Und er wollte jetzt wissen, welche Grill du dir genau gekauft hast. Vielleicht interessiert das noch der ein oder andere Hörer auch.
Ja, also es gibt ja bei Bernhard, bei der Firma, gibt es ja mehrere verschiedene Varianten mit einem, zwei Brenner, drei Brenner, vier Brenner, sechs Brenner. Bei sechs Brenner kannst du eine komplette Footballmannschaft begrillen, wo ihr einfach gesagt habt, das brauche ich nicht. Also ich habe selten mal eine Footballmannschaft bei mir daheim. Deshalb habe ich mich, die haben ja auch alle so coole Namen, also der Große, das ist der Fettfred.
Ach, was geil.
Ja. Und der Kleinere ist der Big Fred und das ist den, was ich habe. Der Big Fred Deluxe, der hat dann noch so ein schönes Holzbrett und so ein paar kleine Features, Flascheöffner, so ein Schnickschnack. Und das ist den, was ich habe. Der Big Fred Deluxe in der Black-Serie.
Du hast jetzt aber, hast du das jetzt aus dem Stegreif gewusst oder hast du die vorbereitet?
Ich sag doch, ich informiere mich lang mit sowas. Es gibt nämlich noch die Premium, das ist der Earl. Aber geil. Den habe ich jetzt, also das ist einfach noch eine Spur zu krass.
Also der Big Fred Premium Deluxe.
Nee, Big Fred Deluxe in der Black-Serie. Gibt es als Metall und als Black. Und den habe ich mir gegönnt. Und der ist wirklich schön.
Schön.
Und ich habe dem Thorsten geschrieben, der Thorsten hat gemeint, Glückwunsch zu dem Grill, ich kaufe mir eine Nummer kleiner. Ist okay, passt alles gut.
Ah, okay.
Ja, und also wirklich super und hat dann auch halt gleich so eine Abdeckung dabei. Und also wirklich perfekt. Und als kleiner Tipp, Bernhard hat immer mal wieder so ein paar coole Prozente drin. Also wenn man da ein bisschen Zeit hat und wartet, haben die so alle 4 bis 6 Wochen so mal 15%, Hot Summer Deal, whatever. Genau, das zu dem Grill.
Ich war ja am Wochenende mal wieder der Flachgriller.
Ja.
Wir haben Grill bei uns im Garten schön mit meinem Weber Kugelgrill und ja, habe ordentlich flach gegrillt. Ich finde das Wort einfach so cool, dass ich es immer mal wieder bringe.
Ja, ich finde das auch.
Schön paar Steaks und Würstler für die Kinder und ja.
Da gibt's auch überhaupt nichts Verwerfliches.
Ja. Nö, gar nicht. Aber ich finde einfach das Wort Flachgriller so cool.
Ich finde es auch
gut. Ich bezeichne mich gerne als Flachgriller. Meine Mutter kam dann in den Garten und hat gesagt, ach, der Flachgriller. Also,
ist ja auch gut. Ja.
Also. Wird schon langsam zum Running Gag. Wir haben eine zweite Mail von dem Matthias und er hat eine Frage zum Backbuch. Also erstmal findet er das ganz toll aufgemacht und so weiter und er hat zwei Fragen sogar zur praktischen Seite, wie er schreibt, und zwar, ob sich bei den Grammangaben der Hefe um Trockenhefe oder um Frischhefe handelt. Also hier an dieser Stelle nochmal, ich weiß nicht, ob wir es schon mal gesagt haben, grundsätzlich bei mir immer Frischhefe. Man kann natürlich auch Trockenhefe verwenden, wenn man sagt, okay, ich brauche irgendwie so wenig, dass mir die dann immer kaputt geht. Ich finde es nicht ganz optimal. Das bessere Ergebnis kriegt man meiner Meinung nach mit Frischhefe, aber geht natürlich auch, muss man halt dementsprechend umrechnen. Auf dem Päckchen hinter steht es, glaube ich, drauf, wie viel das entspricht. Ich glaube, so ein Päckchen entspricht mehr Würfel wahrscheinlich.
Es gibt auch tatsächlich, habe ich schon mal gesehen, es gibt so einen Umrechner, wenn du bei Google eingibst, Trockenhefe, frische Hefe, Umrechner, da gibt es so einen Umrechner.
Wer macht sowas?
Es gibt halt sowas, keine Ahnung.
Aber okay, also es gibt einen Umrechner, Druckerhefe zu Frischhefe, was es alles gibt. Irre. Also, auf jeden Fall, die Angabe im Buch sind auf Frischhefe bezogen. Und dann, um welche Zeit verlängert sich das Vorheizen im haushaltsüblichen Backofen durch den Backstein? Das heißt, wie lange braucht der, bis er die Hitze aufgenommen hat? Die Frage musste ich selber tatsächlich erstmal kurz recherchieren, weil es ist so, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Stärken an Backsteinen. Und ich habe rausgefunden, also ich habe auch ein bisschen recherchiert und zwischen 25 und 35 Minuten muss man rechnen. Am besten, da wo man den Stein kauft, sich informieren, da gibt es dann bestimmt diese Angabe dazu. Aber man muss schon so plus minus eine halbe Stunde dazu rechnen, dass einfach dieser Stein auch die Hitze hat, weil wenn er die Hitze nicht hat, entfaltet er ja auch nicht seine Wirkung, da bringt es ja gar nichts.
Genau, also wollte ich gerade sagen, also bei meinem Pizzastein stand damals auch circa 35 Minuten, 40.
Ja, so also tendenziell lieber ein Ticker länger. Ja.
Ich habe noch kurz einen kleinen Nachtrag zu Trockenhefe. Also ich habe das jetzt ein bisschen rausgekriegt. Man muss sich vorstellen, Trockenhefe, buh. Aber man nutzt doch keine Trockenhefe, oder?
Ja, ich bin ja nicht immer so engstirnig wie du, David.
Okay, ja, okay.
Nee, engstirnig ist nicht das richtige Wort. Was sagt man da?
Kleinkariert.
So, nee, wie sagt man denn so?
Zimperlich, pingelig.
Nee. Was meine ich denn? Weißt du, so dogmatisch, das war das Wort, das ich gesagt habe. Okay, okay. Nee, Quatsch, also ich bin also total bei dir, ich bin ein kompletter Fan von Frischhefe, aber es ist halt immer so, wenn jemand sagt, okay, ich backe jetzt irgendwie nur einen Morgen, ich brauche dann 10 Gramm, was soll ich dann 40 Gramm kaufen? Aber ja, klar, dann backt einfach mehr, soll man so sagen.
Dann backst du halt einen Hefezopf noch, was soll das sein? Also?
Gott. Wie viel Gramm hat überhaupt ein Würfelhefe, weißt du das?
42.
Ja, gut. Und warum ist das so? Gibt es da auch in Google?
Keine Ahnung,
weiß also ich nicht. Ich weiß es tatsächlich auch nicht.
Weiß ich nicht, warum
42 Gramm? Also, Feedbacks ran an die Taschen, ja, Leute. Ja. Warum hat ein Würfel 42 Gramm? Ich habe mal gelesen, das liegt irgendwie an der also an der Maschine, die halt die erste Würfel gemacht hat. Das waren halt zufällig 42 Gramm.
Ah ja, okay.
Aber ob das so ist, weiß ich nicht. Wie viel Gramm hat der Päckle Backpulver?
8.
17.
Ah, verdammt. Ja. Stimmt. Ja, okay, das ist immer extrem viel, das täuscht nämlich. Aber was ich krass finde bei Hefe, wenn du in einen gut sortierten Supermarkt gehst, also in einen normalen Supermarkt, nicht den, was du einkaufen gehst, da gibt es ja wirklich Hefe von 9 Cent der Würfel bis zu 69 Cent.
Echt?
Ja, wo ich immer denke, krass, wo ist denn da bitte, also wo ist da der krasse Unterschied? Natürlich gibt es Biohefe und was weiß ich, normale Hefe, aber diese Preisspanne finde ich schon krass.
Die ist krass, ja.
Also bei mir in meinem Supermarkt des Vertrauens, der hat so, ist so gelb mit blau so ein bisschen drin. Da
gibt's, Netto.
Genau, ja, Kaufland, Lidl, nein, Spaß. Da gibt es die Preisspanne.
Ist interessant, weil wenn ich Hefe, also ich kaufe für uns in der Bäckerei ja nur Biohefe, aber die konventionelle Hefe hat immer der gleiche Preis, egal welcher Lieferant bei der Beko, ja.
Okay, krass.
Aber wie es jetzt ist, weiß ich nicht, weil ich ja, wie gesagt, die Biohefe ist natürlich einiges teurer. Aber das ist interessant, warum das so ist, keine Ahnung. Und witzig ist ja auch, also viele Kunden kaufen bei uns ja auch Hefe. Das war in Corona-Zeit ja krass, wo Hefe knapp wurde. Und da haben wir dann echt vorne so im Lader bei uns im rückwärtigen Bereich so ein Riesenstein, Kilo. Ein Kilo hat es bei uns ja immer Hefe deponiert und die Verkäuferin haben es dann immer runtergeschnitten. Manche Leute denken irgendwie beim Bäcker, der hat die bessere Hefe oder so. Also das ist auch nichts anderes. Es gibt ja auch so Fala-Hefe oft im Supermarkt. Das ist genau die gleiche wie beim Bäcker auch.
Ja. Ich weiß noch mal, also ich habe ja damals noch in Schwäbisch Hall gewohnt, also direkt in der Stadt. Und man ist ja wirklich in der ersten Corona-Welle nicht raus. So wirklich. Und Einkaufen war schwierig und ich war wirklich in 4 Läden und habe Klopapier und Hefe versucht zu kaufen. Klopapier habe ich nur gekriegt, weil ich gebettelt habe. Dann haben sie gesagt, hinten im Lager gibt's noch. Und Hefe hat mir tatsächlich meine Mutter per Post geschickt. Ja. Also Trockenhefe dann, ja, buh, ich weiß. Aber hat mir tatsächlich meine Mutter per Post geschickt. Und einmal hat mir meine Mutter sogar Klopapier geschickt.
Das war interessant, weil mir hat das Problem gar nicht, weil wir haben Klopapier ganz viel im Keller, weißt du, für unsere Mitarbeiter und Kundentoilette, deswegen. Und wir hatten zufällig da gerade relativ guten Vorrat. Ja, das war irre. Also irre, ja.
Aber ich fand es halt witzig, da kriegst du halt zweimal ein Paket, einmal ist Klopapier drin und einmal Hefe. Das war wirklich so.
War wenigstens noch eine nette Barzeile dort
dabei. Ja, natürlich. Meine Mutter hat das immer ganz lieb gemacht. Die hat immer ganz lieb unseren Namen drauf.
Schleife ums Klopapier.
Das war traumhaft, das war schön. Also Gott sei Dank hat meine Mutter noch den Lebensmittelmarkt dabei. Die hat uns da echt versorgt, uns Stadtkinder. Ja. Das war
echt. Ja, aber es war ja echt krass. Also wenn dann ja dein Arbeiter bei unserem Lieferant teilweise kein Klopapier mehr kriegt. Also
ja.
Nicht unser Thema heute. Ja. Zum Thema Hefe ist mir jetzt noch eingefallen, weil ich gerade Thema Biohefe auch noch gesagt habe. Wenn ihr Biohefe kauft, da muss man ein bisschen darauf achten, dass das MHD etwas ferner in der Zukunft liegt. Also wenn Biohefe im Supermarkt ist, die irgendwie morgen abläuft, die ist nicht mehr so triebstark. Das ist bei der konventionellen Hefe nicht ganz so wichtig wie bei der Biohefe noch, weil die Triebkraft eher etwas schwächer ist. Die Uta aus Kassel hat sich bedankt für unseren mega interessanten Podcast und sie hört ihn beim Indoor-Cycling und sie hat eine weitere Overbänkle-Folge gehört und dann ist bei ihr wie ein Blitz eingeschlagen, dass sie auch ein Overbänkle hatte, sie sehr schätzt und hat uns Bilder geschickt. Hast du das anguckt?
Ja, habe ich gesehen.
Von
dem
schönen Häusle-Backofen mit einem richtig schönen Holzbänkle davor und was steht auf dem Holzbänkle?
Das Backbuch.
Das Backbuch. Also es ist ein, also das könnte man gerade als Bildschirmhintergrund installiere das Bild und sie hat uns auch sehr herzlich eingeladen nach Kassel auf diesem Overbänkle mal Platz zu nehmen. Ich bin witzigerweise neulich, wo ich nach Osnabrück gefahren bin, an Kassel vorbeikommen, aber da habe ich das E-Mail noch nicht gelesen gehabt. Und ja, und sie hat einen wunderschönen Häuslerholzofen, was mich wiederum dann gleich elektrisiert hat, weil wir waren ja bei Häusler. David war ja leider nicht dabei. Können wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf eingehen, oder wie es bei Häusler war. Ob Ingmar sich einen Ofen gekauft hat oder nicht.
Spannend.
Mir lass es noch ein bisschen spannend.
Aber Kassel kenne ich tatsächlich auch nur vom Vorbeifahren. Also warst du schon jemals in Kassel?
Nee.
Kasselberge kenne ich noch so.
Und ich kenne Kassler als Fleisch.
Ja, das Fleisch noch, ja, aber dann war es das halt auch
schon. Kassel tatsächlich. Und ich wusste auch nicht, das ist ziemlich weit oben, das war mir auch nicht bewusst. Also es kommt relativ spät vor Osnabrück. Und last but not least, eine wunderschöne E-Mail von der Julia aus Lörrach.
Jetzt lehne ich mich zurück und genieße.
Der David kennt die Mail schon, er lehnt sich zurück und genießt. Ich lese Auszüge vor und sie bedankt sich bei uns für den wundervollen Podcast. Und schreibt, dass sie sich in letzter Zeit nicht viel gönnen konnte, dass sie ein Baby zu Hause hat und ihre Masterarbeit abgegeben hat. Also ich habe ja jetzt Ähnliches gerade durchlaufen mit meiner Facharbeit. Ich weiß, was das heißt und wahrscheinlich nochmal eine Spur krasser. Und sie hat vor uns eigentlich gar keine Podcasts gehört und ist jetzt durch uns in die Welt der Podcasts eingestiegen. Und ja, sie findet uns super sympathisch und freut sich immer über tolle Tipps zum Backen. Cool, oder? Und jetzt kommt ein witziger Satz, den lese ich einfach so da, wie er steht, weil ich werde ja fast rot. Ich bin so begeistert von eurem Podcast, dass ich meinem Mann schon auf die Nerven gehe, weil ich mich scheinbar wie ein Teenager-Fangirl von irgendwelchen Schauspielern benehme. Tatsächlich fühle ich mich in meine Teenager-Zeit zurückversetzt, wenn ich irgendwem von eurem Podcast erzähle.
Das ist so,
Wahnsinn, oder?
Ich ziehe immer noch davon.
Ey,
ich habe die vor 5 Tagen gelesen und ziehe immer noch davon.
Man muss dazu sagen, er hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt, der David, weil er hat die E-Mail zuerst gelesen und hat gesagt, du musst unbedingt heute noch in das Postfach gucken.
Ja, das war an dem Donnerstag, wo du bei Häusler warst.
David, genau. Lese, ja. Ja. Und sie hat natürlich auch schon unser Backbuch, hat die Kochertaler ausprobiert und war, glaube ich, ganz zufrieden. Aber sie schreibt auch, sie hat wahrscheinlich so alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte, weil sie ist absolute Backneuling. Aber die wirklich haben trotzdem geschmeckt, die Brötchen, und hat jetzt Fragen, die wir hier natürlich auch gern öffentlich beantwortet. Sie schreibt, im Rezept wird bei der Zusammenfassung der Ruhezeiten und auch bei der Zutatenliste von einem Vorteig und einem Teig gesprochen. In der Beschreibung, wie vorzugehen ist, heißt es dann nur noch Teig. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass es sich bei den ersten 2 Zeilen in der Beschreibung um den Vorteig handelt, oder bin ich da falsch? Und der Vorteig auch 9 Minuten langsam, 4 Minuten schnell, oder ist das nur für den Teig? Der Vorteig, also das ist jetzt die Antwort, der Vorteig wird nur von Hand verrührt, in einem Eimer, in einer Schüssel, wie auch immer, und ist dann nachher Bestandteil des Hauptteiges. Sämtliche Knetzeiten und so weiter beziehen sich dann nur noch auf den fertigen Teig. Wichtig beim Vorteig ist nur, dass man die Hefe und das Wasser vorher kurz, also dass man die Hefe einfach im Wasser ein bisschen auflöst, dann das Mehl dazu und einfach von Hand verrühren, da muss nicht geknetet werden, nix. Zweite Frage, für die Teigruhe habe ich eine Auflaufform aus Edelstahl genommen, obwohl ich sie wie vorgegeben gefettet habe, hing der Teig, als ich ihn wieder rausnehmen wollte, fest. Gibt es eine Empfehlung, aus welchem Material das flache Gefäß sein soll? Ist mir jetzt nicht ganz klar, warum das geklebt hat bei Edelstahl, dürfte eigentlich kein Problem sein. Wir haben meistens Wanne aus Kunststoff, weil die einfach ja leichter zu tragen sind, leichter zu handeln sind. Da geht's sehr gut, normal müsste es aber eigentlich auch bei Edelstahl funktionieren. Viele nehmen einfach auch eine Glasauflaufform oder so. Optimal ist das alles nicht ganz. Ich finde es mit Kunststoff tatsächlich am besten vom Handling her. Aber müsste eigentlich auch bei Edelstahl funktionieren. Wichtig ist, dass der Teig auch gut ausgeknetet ist, dann lässt er sich normal auch gut lösen. Dann die gleiche Frage wie vorher, ob besser Frischhefe oder auch Trockenhefe.
Buh.
Antwort. Paar Minuten weiter vorne. Spult mal ein bisschen vor.
Spult das, genau.
Genau. Und das waren so ihre Fragen. Und sie schreibt, sie hat als großes Fangirl auch die Tasse und Brett mit Messer bestellt, und die Tasse ging leider kaputt. Und auch das Schneidebrett ist schon leicht lädiert. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Und ich denke, im Fall der Tasse, also das Schneidebrett kann man noch gut verwenden. Aber ich denke, im Fall der Tasse, David, können wir uns vielleicht was einfallen lassen.
Das kriegt man hin, ja.
Ob wir da mal kulant sind und für so eine tolle E-Mail da vielleicht auch mal eine Tasse nochmal hinterher schicken, oder?
Natürlich,
klar. Dass unser Fangirl versorgt ist.
Ich stelle mir das vor, wie so ein Ding, weißt du, so ein Plakat von uns im Zimmer hängt.
Manchmal brauchen wir da so einen Starschnitt irgendwie, weißt du, gibt es da so früher so Starschnitt, weißt du?
Ja, voll. Ja.
So im Kicker oder, weißt du, was du früher für Zeitschriften gekauft hast, ich habe ja so Fußballzeitschriften gekauft.
Ich war eher so Generation Bravo.
Ja, Generation Bravo, wir sind gleiche Generation.
Ja, aber du warst halt eher so der
Kicker-Gucker. Ich war Bravo Sport.
Halt, ja, du hast halt Bravo Sport geguckt und ich habe halt
da waren immer so Starschnitte drin. Da waren immer so Starschnitte drin.
Ja, stimmt.
In der Bravo auch, in Bravo Sport auf jeden Fall schon.
Ja, stimmt.
Da konnte ich dann
ja
Woche für Woche sammeln. Am Schluss hast du dann so ein Fußballspiel an Lebensgröße an der Tür hängen gehabt.
Ja, genau, stimmt.
Aber das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten.
Jetzt warten wir mal ab.
Es gibt ja echt lustige Sache bei unserem guten Freund Sebastian gesehen. Er hat sich ein Badetuch aus seinem Nussbrot machen lassen.
Voll gut, ich hab's auch gesehen, ja.
Also Sebastian, falls du das hörst, ich glaube, du hast jetzt mehr Merchandising-Artikel als Brote. So sehr du bei deinem Backwarensortiment ja auf das schmale Sortiment achtest, umso breiter stellst du dich ja bei deinem Merchandising-Artikel auf.
Ja, ich finde es geil. Also ich muss sagen, also
ich finde es cool, vor allem, wie er sich immer drüber freut.
Ich finde Nussi-Strandtuch super. Und ich fand auch gestern die Umfrage gut, wo er gefragt hat, ob es das auf Sylt auch geben soll. Auf jeden Fall. Also brauchen wir coole Strandtücher.
Kleiner Exkurs für alle, die Sebastian Däubel von der Brotbrüche kennen, das sind sicher einige. Und sehr unterhaltsam immer seine Instagram-Stories. Ja.
Ja?
Wir waren bei Häusler.
Du warst
bei Häusler. Ich war bei Häusler. David hat sich drumherum geredet. Nee, er war krank, muss man dazu sagen.
Ja, genau.
Anfang der Woche, und hat dann nicht die Möglichkeit gehabt, sich hier den ganzen Tag aus die Rippe zu schneiden. War aber nicht schlimm, im Gegenteil.
Das war schöner ohne mich, oder was?
Nee, Spaß. Sein. Also ich war tatsächlich mit meiner Familie bei Häusler. Und ich finde, ich weiß, glaube ich, schon zum dritten Mal da, und ich finde es einfach immer, macht einfach Laune, Ist einfach schön, durch das Backdorf zu schlendern. Und wir haben ja auch unsere Nudelmaschine vom Geschäft von Häusler, die haben wir zur Reparatur gebracht. Das war der eigentliche Grund der Fahrt. Und haben uns nebenher dann tatsächlich für unseren Garten Holzöfen angeschaut. Und tada, ich habe mir auch einen gekauft. Ich habe mir einen Habo 6-8 gekauft. Mhm. Das ist ein Holzofen, der direkt befeuert wird. Also es gibt ja auch diese Öfen bei Häusler, die unter befeuert werden und oben wird gebacken. Aber für ein Holzofenbrot ist ja die Vorgabe, dass das Feuer auch im Backraum abbrennen muss. Genau, das heißt, ich habe einen klassischen altdeutschen Holzbackofen, wo so 10-12 Laibe Brot reinpasset und auch Pizza. Das heißt, genau, du hast ja so einen Ofen, wo auch von unten befeuert wird. Ja. Und du backst ja deine Pizza oben drin. Genau, und ich habe mich auch mit dem Verkäufer unterhalten. Also der ist zwar dafür nicht gedacht, aber es geht auch bei deinen Öfen, dass man sagt, man brennt das Feuer runter und lässt dann aber so eine Glut drin und schürt da auch immer noch. So, dass man quasi links Pizza packt und rechts hat man das Feuer. Kann man das Feuer auch mal ein bisschen hin und her schieben. Und dann hast du schon brutale Hitze, ähnlich dann wie in dem Ofen von dir auch. Oder du backst tatsächlich eine Charge Pizza vorne weg, die dann auch in 2,5-3 Minuten backen ist. Aber dann gehst du halt mit dem Brot rein. Weil die Hitze halt sonst nicht ausreicht. Ja, mega. Also ich freue mich. Ah, mir wollte mega nicht mehr sagen.
Mir wollte nicht mehr so oft sagen, aber ich habe es, glaube ich, in der ersten 2 Minuten schon gesagt.
Von entweder wir streichen es jetzt oder lassen wir es drin.
Lass drin, aber wir haltet uns dran.
Also ich freue mich auf jeden Fall sehr. ja, also 9 Wochen Lieferzeit.
Okay.
Ja, es war ganz interessant. Die haben gesagt, sie haben in Corona-Zeit 25 Wochen teilweise Lieferzeit gehabt. Also viele Leute haben sich inzwischen so einen Häusler-Holzofen gekauft. Ja, und dann übe ich mal ein bisschen einfach Holzofenbrot zu backen, weil das ist ja einfach auch eine Übungssache und man muss den Ofen kennenlernen. Und dann schauen wir mal, ob man das irgendwann auch mal in groß dimensioniere für die Bäckerei. Und ich habe richtig, richtig Lust, da ein bisschen was zu machen und vor allem auch Pizza zu backen. Mal gucken, vielleicht gibt es dann demnächst mal einen FE Uno Pizzaofen zu verkaufen, weil ich habe schon gesagt, wenn wir den Elektroofen noch da haben und den Holzofen und ich habe dann zeitlich irgendwie Schwierigkeiten, dann schiebe ich meine Pizza weiterhin nur in der Elektroofen. Nee, Quatsch, ich habe auch richtig richtig Bock drauf.
Und cool. Das ist dann so ein freistehender, oder?
Genau, der steht dann.
Okay, genau, der steht gemauert oder so.
Nee, also wir haben uns bewusst dagegen entschieden, dann irgendwie jetzt auch einzumauern, weil wir stellen den bei uns auf die, wir haben so eine große Terrasse und da kommt er drauf. Und falls man je doch irgendwie mal wieder wegtun will oder woanders braucht, haben wir gesagt, nee, jetzt machen wir ihn erstmal so, mit Füße, mit schönem Glasdach. Ja. Und genau.
Cool, ja. Sehr gut.
Freue mich richtig.
Musst du den selber zusammenbauen?
Nee.
Da also, kommt jemand.
Ja, nee, der kommt direkt am Stück.
Der kommt
per Spedition.
Und die Steine innen?
Das ist alles drin. Alles du kann, drin? Ja, du kannst ja bei Häusler entweder den Bausatz kaufen oder du kaufst einen fertigen Ofen. Ich habe den gefragt, ungefähr Hälfte. Verkaufe sie, aber er wusste es auch nicht genau, vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich baue den nicht selber.
Okay, also bei meinem war es so, also bei meinem kannst du die ganzen Steine noch rausnehmen und dann musst du die dann wieder reinlegen, da gibt es so Anleitungen dazu.
Also vielleicht sage ich jetzt auch was Falsches, ich weiß es nicht. Mir hat jetzt niemand gesagt, dass ich das selber noch irgendwie Hand anlegen muss.
So Schamottstein ist ja relativ
empfindlich. Ach so, meinst du, der wird irgendwie extra aktiviert. Okay, dann kann es sein, dass man den Stein vielleicht noch reinlegen muss. Vielleicht bei mir jetzt ja auch schon wieder und sag hier irgendwas, was nicht stimmt. Aber also es ist jetzt nicht so, dass ich den selber zusammenbauen muss. Also tatsächlich kann es sein vielleicht, dass man den Backstein selber irgendwie noch reinlegen muss, aber
ja, du. Also bei meinem war es ja so, bei mir waren es irgendwie 12 oder 15 verschiedene Steine. Weißt, da gibt es länglich, breit, Pizzagewölbe, Brotgewölbe, bla bla bla. Und dann gibt es da so eine Anleitung, wie du das reinlegen musst. Ist auch innerhalb von 20 Minuten easy gemacht. Mhm. Aber du musst halt irgendwie gucken, okay, der kommt da rein.
Ah, okay. Ja, okay. Ja. Gut, dann schauen wir mal.
Ja, du, aber ist easy. Also, aber das hat mich nur interessiert, ob du da dann noch den zusammenbauen musst oder ob der am Stück kommt. Oder
ja, also wie gesagt, du kannst bei Häusler auch den Bausatz kaufen, ja, aber genau, ja. Der ist dann zwar auch etwas günstiger, aber der Verkäufer hat mir auch gesagt, wenn du dann die Steine dazu kaufen musst und so, das und dann musst du das ja mauern oder musst du jemanden mauern lassen, dann bist du nachher auch nicht günstiger. Aber wenn da jemand Spaß dran hat, klar, warum nicht? Ja. Ist das so eine coole Geschichte, hat man auch vielleicht nochmal eine andere Beziehung zu dem Ofen, wenn man es selber baut hat.
Ja, jetzt schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Jetzt testest du erstmal aus.
Und übrigens, genau, was mir jetzt einfällt, er hat mir Pizzapapier mitverkauft, beziehungsweise nicht mitverkauft, sondern das gab es als Topping oben drauf, weil ich gesagt habe, ich will Pizza backen. Die haben Papier, das bis 450 Grad stabil ist.
Ich würde gerade sagen, du und Pizza und Papier, das ist eine schlechte Kombi.
Das ist eigentlich eine schlechte Kombi. Wahrscheinlich hat er unseren Podcast gehört. Nee, er hört tatsächlich unseren Podcast, war ganz interessant. Aber zum Beispiel ist cool, wenn du zum Beispiel Freunde da hast oder Kinder. Jeder belegt seine Pizza und dann kannst du einfach, jeder kann es auf sein Papier belegen und dann kannst du halt rüberrutschen lassen. Ja, okay, weißt, das ist cool, eigentlich ganz cool. Ja. dann musst du, oder so wie wir bei dir waren, dann musst nicht du ewig dastehen und jede Pizza belegen, sondern kann man vorneweg alle Pizza belegen und back die nacheinander, so zum Beispiel. Oder auch wenn du, der Ofen ist ja größer wie deine ist, dann kannst du ja auch, wenn du sie auf dem Papier hast, kannst du ja auch, weißt du, ja, einfach verteilen im Ofen und so, okay, und dann kannst du mehr gleichzeitig backen.
Wie viel Pizza kriegst du da zeitgleich rein, weißt du das?
Vier, oder? Nee, ich glaube mehr, also wenn du 10, 12 Brote reinkriegst, denke ich, dass du 6 Pizza bestimmt reinkriegst, aber ist jetzt auch ein bisschen gefährliches Halbwissen. Und wie gesagt, wenn du so backst, dass du auf der einen Seite noch das Feuer hast, dann schiebst du nicht mehr wie 2 Pizza rein, weil innerhalb von 90 Sekunden sind die dann auch backen, weißt du. Und wenn du dann mehr hast, dann musst du drehen und dann wird es schon sportlich.
Okay.
Also er hat auch erzählt, die machen ja auch so Backhose bei Häusler, hat er da eine witzige Anekdote erzählt, bei, ich glaube, einem von seiner ersten Backhose, Pizza rein und ja, und geschwätzt und gemacht und da und Türe wieder auf und Pizza schwarz. Also seitdem.
Das geht halt schnell, das geht halt
bei 54 Grad. Ja, also ich sag mal, zwischen 30 Sekunden entscheidet drüber, Pizza geil oder Pizza Schrott.
Zu weit, ja. Das ist auch echt geil, wenn der Belag noch so leicht ein bisschen braucht, dann mache ich ihn immer auf der Schiebe und tue einfach ein bisschen hoch, direkt unter das Gewölbe und dann gibt es immer so ganz kurz und knackig heiß. Top, perfekt. So bei meinem Pizza-Homie in Schwäbisch Hall, da habe ich das gesehen, wie der, dass der da
auch so
macht und da dachte ich,
das ist. Wer ist dein Pizza-Homie in Schwäbisch Hall?
Ich finde die vom Waldhorn eigentlich ganz gut. Die ist extrem gut und die haben halt den offenen Ofen in, das ist halt cool.
Haben wir neulich auch welche geholt, ja.
Das gibt halt ein cooles Flair und die schmecken halt super lecker.
Schmecken richtig gut, ja. Absolut, ja.
Wobei, mit Italienern können wir uns in Schwäbisch Hall echt nicht beschweren, die sind meistens gut. Ja.
Und wir haben ja einen Italiener als Nachbar, der auch gut ist. Und das hat mir jetzt, also wir sind ja umgezogen, ich habe es neulich schon mal gesagt, wir wohnen jetzt ein Haus weiter neben der Bäckerei und wohnen jetzt direkt neben dieser Pizzeria. Und obwohl ich ja Bäcker bin, aber wenn die ihren Ofen anmacht und um 17 Uhr machen die nachmittags auf und ich hocke sonntagmittags im Garten, also das ist...
Das ist schon eine Qual, gell?
Das ist eine Qual, ja. Also mir bestellt öfters mal Sonntagabends drüber Pizza.
Ich glaube, wird die nicht anders machen, auf gar keinen Fall.
Habe ich dann meinem Freund von mir erzählt, der ist Garten- und Landschaftsbauer, der hat bei uns die Außenterrasse gemacht. Da sagt er, ja, frag mich mal, wie das für uns war, als wir bei euch die Gartenterrasse gemacht haben. Und ständig hat es nach frische Brezel gerochen.
Ja, gut, das stimmt, ja.
Also die halt, kam ich dann öfters mal rein und hätte sich
einen Brezelkult. Übrigens, kleiner Nachtrag zu meinem Pizzateig. Natürlich knete ich den schnell. Ich habe das letzte Woche gesagt, dass der nur langsam knet. Tut mir leid.
Ich war da schon verwundert.
Ich hab's nachgehört und dachte mir, sag mal, wahrscheinlich, also da hat irgendwie mein Kopf ausgesetzt, kurz. Aber ich war ja ein paar Tage später auch krank, von dem her lag es wahrscheinlich daran.
Aber komplett schnell dann, die 20 Minuten? Oder nee, schon vermische erstmal.
Ich knete schon 2-3 Minuten an oder 4 Minuten und dann kneten schnell.
Ja, ich habe mir nämlich die Folge selber auch nochmal angehört, dann habe ich mir dauernd nochmal gedacht, ob das so richtig ist.
Ja, also tut mir leid, ich habe es wirklich im Auto gehört, ich weiß auch jetzt noch, wo ich Fahrer bin und dachte mir, sag mal, was hast du da für Blödsinn erzählt? Nee, also natürlich knete ich schnell.
Denkst du das eigentlich öfters, wenn du unseren Podcast hörst?
Wie geht's denn dir eigentlich? Ja?
Ich muss sagen, ich kann es manchmal nicht anhören. Also manchmal tatsächlich denke ich...
Was haben wir da gelabert?
Nee, nicht was haben wir da gelabert, aber ja, manchmal ist es komisch. Also ich, je nachdem, wie ich drauf bin, manchmal denke ich, nee, ich höre es lieber nicht an. Wenn die irgendwie unzufrieden waren mit einer Folge, dann kann auch mal sein, ich höre sie tatsächlich nicht an.
Also ich höre jede Folge an, einfach Kontrollhöre. Also ich kenne ja auch andere Podcaster, die machen das gar nicht. Ich sage ja, du, raus, wie es ist, fertig, Thema erledigt, ist mir egal. Ich höre es tatsächlich an, aber das hat eher, weil wenn ich es dann höre, dann denke ich mir immer so, das könnte man achten. Oh mein Gott, wie oft sage ich mir eigentlich das M-Wort, ja, weißt du, das sind so
Dinge. Buh, genau. Das heißt immer Buh an der Stelle, oder?
Ja, genau.
Bei Trockenhefe und bei Mega sagt man jetzt Buh, oder? Buh. Nee, also am Anfang habe ich tatsächlich auch jede Folge gehört, aber das hat ein bisschen Nachklasse. Aber ja, eigentlich wäre es gut. Oder ja, ich finde es auch wichtig. Also,
du, ist ja alles gut. Also,
aber ja, manchmal denke ich,
ich sage immer, mir bietet ein großer Bauchlader an der Möglichkeit und jeder kann sich rausnehmen, was er will. Das ist schon in Ordnung. Du, kürzlich hat mir selbst meine Mutter gesagt, dass sie nicht mit zum Podcast hören kommt. Hey, ist in Ordnung, alles gut.
Also, Bauchlader ist ein gutes Bild.
Ja, ich benutze es ganz gerne. Ich sage das auch immer zu meinen Kunden. Ich biete hier einen Bauchlader voller Möglichkeiten. Nehmt euch, was ihr wollt. Ist mir juck. Verhandelt wird nicht. Gut, lass uns doch zum Thema kommen. Wie wär's?
Ja, du Thema Häusler oder was?
Nein, du hast aber Rezepte.
Ja, wir haben...
Stopp. Ich habe noch einen Apfelkuchenbagger am Wochenende.
Ich habe es gesehen. Ich wollte dir schon schreiben, wie er Worte ist.
Oh Gott, war der lecker.
War gut, gell?
Oh, super.
Ich hab nach dem Bild, bevor du in den Ofen geschoben hast, kein weiteres Bild mehr gesehen. Das hat mir Sorge bereitet.
Ja, hat einen Grund. Warum musst du auf Frage?
Ja, sorry, also
ich habe
aufs fertige Bild gewartet.
Oh Mann, ich dachte wirklich, ich kann es unter den Tisch fallen lassen. Ich habe nicht in einer Springform backe, sondern in so einer geschlossenen. und musste ihn stürzen.
Ja, aber machen wir auch. War er noch zu frisch, oder?
Mhm, echt schade. War danach ein Haufen Kartoffelgratin und so sah aus. Aber war trotzdem lecker. Ja. War trotzdem überragend lecker.
Da gab es auch Feedback auf Insta, hast du das gesehen?
Ja,
da hat den auch jemand Backer geschrieben, auf so ein Rezept hat sie lange, lange gewartet. Das hat mich auch echt gefreut.
Also wirklich, ich habe nicht die Buskop genommen, ich habe die Jona Gold genommen. Ja. Geht ja auch, steht ja auch so im Rezept. Und wirklich, zum einen ist er wirklich einfach zu machen und der Geschmack ist wirklich überragend krass. Also wirklich, wirklich der Hammer.
Wir haben uns jetzt am Wochenende dazu entschlossen, dass wir den jetzt mal dauerhaft im Programm haben. Jetzt ist ja auch Apfelzeit. Also immer montags gibt es den jetzt bei uns in der Bäckerei. Wen das interessiert hier aus der Region, der muss nicht mal selber backen. Der kann bei uns ein Stückchen holen.
Nee, also wirklich, also Hammer. Wirklich, macht das Rezept auf, letzte Folge, Folge 37 oder im Backbuch, fruchtiger Apfelkuchen, das ist ein Gedicht, wirklich Hammer. Also ich war wirklich, da war gestern Abend auch nichts mehr da, ehrlich gesagt. Ja, nee, der war relativ schnell weg.
Wie viele Leute wohnen bei euch?
3.
2,5, oder?
Ja, mein Schwiegervater noch dazu.
Ah, okay. Dann, ach, du hast deine Tochter gar nicht zählt, okay, also 3,5.
3 Erwachsene und Kind.
Wobei, wir steigen.
Die fanden auch gut. Meine Tochter fanden auch super.
Ja, nee, ja. Also das war auch wirklich so, wie ich es auch letztes Mal in der Folge gesagt habe. Die habe ich mir nämlich tatsächlich auch angehört. Und das weiß ich, dass ich das gesagt habe, dass wir den damals verkostet haben und sofort gesagt haben, boah, der schmeckt so. Und deswegen heißt er auch fruchtiger Apfelkuchen, obwohl er ursprünglich mal Loris-Apfelkuchen heißt oder hieß oder immer noch heißt wahrscheinlich. Dass der so einfach dieses Apfelaroma, also das, ja, einfach nach Apfel und Mandeln, also es passt echt super.
Ja, total. Und ich dachte am Anfang, der Guss ist ja echt wenig so vom Verhältnis, aber ist perfekt, genau perfekt. Also wirklich echt richtig, richtig gut.
Wir steigen ein in das heutige Rezept und zwar befinden wir uns im Kapitel exotische Klassiker. Nee, exotische Heimat. Entschuldigung, exotische Heimat, exotische Klassiker. Exotische Heimat, erstmal verwirrender Kapitelbegriff. Der kommt auch nicht von uns, sondern von unserem Verleger. Grüße gehen raus an Matzes Lunicek. was haben wir da drin? Wir haben verschiedene Produkte hier aus der Heimat, die wir einfach aufgepimpt haben, aber wir haben einfach auch Sachen, die hier gar nicht wachsen, wie Feige zum Beispiel mit drin. Und die Geschichte der Aprikosenfeigen-Walnussstange, wo die überhaupt herkommt, wie komme ich auf die Idee, eine Aprikosenfeigen-Walnussstange zu backen, ist die, dass ich eingeladen war beim Sternekoch Hansi Reber, der hier in ganz am Anfang auf dem Ofenbänkle saß, zu seinem Küchenmarkt. Der Hansi macht immer richtig, richtig toller Küchenmarkt, immer zum Abschluss des Jahres. Und ich war eingeladen und neben uns am Stand war der Stand von Feinkost Knauseberger, wo ich letzte Woche Einkaufer war. Und der Robin Knauseberger hat einen, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig sage, war glaube ich ein Gorgonzola oder sowas, in so einem Riesenleib mitgebracht. Und der war quasi der war ganz weich, so zum Rauslöffeln. Und er hat gesagt, er braucht irgendwie richtig gutes Baguette dazu, das gut dazu passt. Was passt gut zum Blauschimmelkäse? Passt einfach super Nüsse und irgendwie so Trockenfrüchte. Dann sind wir auf die Idee gekommen, ein Aprikose-Feige-Walnuss-Baguette zu machen. Und das war so mega. Das war so. Es war einfach richtig gut, dass ich gesagt habe, bei exotische Heimat muss dieses Rezept mit rein. Und es war dann echt, also das muss man sich so vorstellen, der Küchenmarkt, das sind einfach die ganzen Lieferanten vom Hansi Reber, sind da im Restaurant, haben da einen kleinen Stand und die Leute können da einfach rumlaufen, gute Musik, gute Stimmung, Wein und können dann an den Stände verkosten, können bei uns Brot probieren und dann auch weiter schlendern, Käse probieren, Oliven und so weiter und die sind dann echt und dann haben wir natürlich nebenher auch immer gegessen und davor war ich echt nicht so ein Gorgonzola-Fan, aber das war Hammer.
Gorgonzola ist super.
Ja, ist mega. Und, und dann dieses Baguette mit den Nüssen und den feigen Aprikosen und dann dieser Gorgonzola drauf. Das war irre, irre gut.
Klingt richtig,
das
richtig
gut. Das Rezept selber ist etwas aufwendiger wie der fruchtige Apfelkuchen. Im Prinzip kann man sagen, es ist ein normales Baguette-Rezept.
Ich möchte nur kurz dazu erwähnen, das war mit Abstand das schlimmste Foto vom Backbuch, das Kapitelfoto für exotische Heimat. Mach mal ein Bild zur exotischen Heimat.
Aber ich finde, wir haben es ganz gut hingekriegt.
Wir haben es ganz gut hingekriegt, aber das war schon so, okay, exotische Heimat. Okay. Da habe ich echt lang drüber nachgedacht, aber wir haben es dann echt richtig gut hingekriegt, auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube, wir haben es ganz gut erfasst. Das Hohenlohe hat unheimlich viel zu bieten. Und dann einfach so ein bisschen gespickt mit ein bisschen exotische Dinge. Ich fand das ganz gut getroffen. Ja, es ist im Prinzip ein klassisches Baguette-Rezept, also ein richtig gutes Baguette-Rezept. In unserem Buch ist ja die Grundlage des Kochertaler Rezept, das letztendlich auch nichts anderes ist, wie ein Rezept, aus dem man auch Baguette machen kann. Genau, und das heißt, ich mache einen Vorteig. Das war auch die Frage, auf die wir beim Feedback vorher eingegangen sind, den ich einfach nur von Hand verrühre und mache dann eben meinen Hauptteig einen Tag später und knete unter diesen Hauptteig das Quellstück, also Aprikose, feige Walnüsse, überraschenderweise, und ein bisschen Wasser, einfach damit die Walnüsse nicht so viel Feuchtigkeit aufnehmen. Wobei ich mal bei Walnüssen sagen muss, die sind sehr fetthaltig, die nehmen auch nicht so viel Feuchtigkeit aus dem Teig, würde vielleicht auch ohne Wasser gehen, aber ich würde es trotzdem immer empfehlen. Und zum Teigrezept selber nochmal, wir haben das auch in der Weckle-Folge ähnlich schon mal erläutert, wie das genau funktioniert.
Ich glaube Folge 9 war es.
Das kann sein, ja, auch ziemlich am Anfang. Und genau, und dann eben dieses Quellstück kurz vor Ende der Knetzeit drunter laufen lassen und dann den Teig 120 Minuten erstmal immer flacher gefettete Gefäß ruhen lassen und nach 30 und 60 Minuten zusammenlegen. Und dann den Teig einfach auf eine Arbeitsfläche kippen und Teigstücke abstechen, 340 Gramm ungefähr, und somit Zylinderformen erstmal. Nochmal 15 Minuten entspannen lassen und dann einfach zu einer Stange formen, Baguette-Stange, wie auch immer.
Oh, ähnlich wie das Baguette, also relativ mit hohle Hände, so wie ja, Kommando Bingo
genau. Bock. Ja. Genau, aber da ist es so, genau, beim Baguette-Rezept haben wir das ja auch schon mal ausführlicher besprochen, da ist es so, durch die viele Früchte und die Nüsse ist da eh nicht so diese grobe Porung vorhanden, aber umso wichtiger ist, dass man es einfach schonend macht. Okay. Und dann eben auch in Tücher einziehen, wie beim Baguette auch. Und ich mache es dann immer so nach der Gare, also 60 Minuten ungefähr, nochmal in Tücher einfach reifen lasse. Dann umdrehe, also ich lasse immer mit dem Schluss nach oben in die Tücher reifen, umdrehe, auf ein Backpapier setze, leicht abstaube mit Mehl. Und ich tue sie dann immer so schön über Kreuz einschneiden, weil der Ausbund wird nicht so wie bei einem Baguette, wie bei einem reinen Baguette, weil durch den hohen Anteil an freien Früchte. Und wenn man es dann ganz so leicht, einrisst, so sag mal, irgendwie der Stotterer halt. So karomäßig sieht es eigentlich ganz gut aus.
Okay.
Genau, und dann eben wichtig, auch direkt auf den Backstein backen und eben bei 220 Grad 30 Minuten ungefähr backen.
Mit Schwarte.
Genau.
Okay. Gut, ich meine, jeder, der das Kochertaler Rezept kennt, weiß, dass das überragend lecker schmeckt. Und wenn man da dann halt noch coole Abwandlungen, tippitopp.
Man kann, genau, also es ist halt insofern ein bisschen zeitaufwendiger, weil man einfach den Vorteig halt über Nacht stehen lassen muss. Und man kann aber auch diesen Teig auch nochmal komplett über Nacht stehen lassen. Also wer das lieber irgendwie morgens braucht und sagt, nö, ich will das nicht direkt führen, der kann das auch sehr gut über Kühlschrank, über kalte Gare machen. Oder auch, wenn man sagt, irgendwie oft braucht man sowas ja dann wahrscheinlich eher abends, wenn man das morgens macht und die Stangen sind dann nach 60 Minuten reif in den Tüchern, lasse die sich auch super nochmal im Kühlschrank ein paar Stunden einfach halten, sage ich mal, wird dem Aroma und dem Geschmack nur zuträglich dienen, also von dem her.
Okay.
Ist man da relativ flexibel und ja, also ich finde wirklich, und sowas dann wirklich mit einem richtig kräftigen Käse oder tatsächlich mal in Richtung Blauschimmelkäse, Gorgonzola, sowas, das ist was Feis.
Ist auch zu Recht im Kapitel exotische Heimat. Also es ist wirklich sehr exotisch, aber halt überragend lecker. Ja.
Top. Was man machen kann, ist, dass man die Walnüsse vorher anröstet. Muss man aber nicht unbedingt. Die werden auch relativ schnell bitter und die haben auch ungeröstet einen sehr starken Geschmack. Deswegen, wer will, kann das machen. Wir machen das, aber muss nicht unbedingt sein.
Okay, aber super.
Genau, und die Aprikose und die Feige haben wir vorher nicht gesagt. Die kann man entweder im Ganzen lassen, dann hat man halt tatsächlich auch, wenn man mal runterschneidet, so eine richtige halbe Feige. Im Anschnitt sieht halt cool aus. Ist ein bisschen schwieriger in der Verarbeitung. Ich würde sie halbieren. Was ich nicht so mag, ist, wenn so Trockenfrüchte dann so klein sind, dass man gar nicht mehr erkennt, was es ist. Das finde ich immer ein bisschen schade.
Ja, das ist total schade,
ja. Also lieber, ich habe es immer lieber ein bisschen größer. Dann sind sie zwar auch nicht so arg verteilt, dann hat man es eher punktuell. Aber man hat dann wirklich auch mal das Erlebnis, dass man mal so eine Aprikose oder eine Feige so irgendwie eine halbe so im Anschnitt hat. Das finde ich halt immer ein cooles Erlebnis. Deswegen würde ich das so machen, dass ich die entweder halbier oder viertel, je nach Größe. Aber ich würde sie nicht so ganz klein hacken.
Finde ich gut, ja. Ja, super.
Ja.
Also das Kochertaler Rezept ist halt schon echt ein absoluter ein absoluter Multitasking
Teil. Ja, du oder? Kannst also, da einfach viel draus machen. Das ja. finde ich einfach immer, und ich mag das immer, wenn man irgendwie eh schon einen Teig hat und aus dem einfach noch Abwandlungen machen kann. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man faul ist oder dass man sich's einfach macht. Aber das ist einfach eine super Basis für, egal, du kannst da auch Körnerweckle draus machen oder machen wir ja sogar im Buch auch. Oder eben solche Geschichte, die ja die, geschmacklich in eine ganz andere Richtung gehen.
Ja, die Feta Oliveringe sind noch auch aus.
Korte. Die sind auch aus dem Teig, ja, genau. Ja. Und das finde ich einfach, und das haben wir im Buch ja auch immer mal wieder umgesetzt, dass man einfach auch sieht, okay, man muss jetzt nicht auch für jede Kreation, und gerade Oliver-Feta-Ringe sind ja auch was in eine ganz andere Richtung wieder geht, jedes Mal einen neuen Teig machen, weil ob jetzt in dem Teig noch 100 Gramm Roggenmehl noch drin sind oder 10 Gramm Roggenmehl in Haushaltsmenge gesprochen oder ein paar Gramm mehr Sauerteig, ist dann durch diesen Zusatz von den Früchten, die einen sehr starken Eigengeschmack mitbringen, nicht mehr so entscheidend.
Die eierlegende Wollmilchsau aus Teigherstellung.
So könnte man sagen, ja.
Ja, finde ich auch cool. Also ist auch, wenn du jetzt, keine Ahnung, zum Grillabend einlädst, dann musst du einen Teig machen, kannst du daraus Weckler machen, Aprikose und doch noch die Feta-Ringe, ist ja super, ja. Ja, dann hast du die volle Vielfalt da.
Ja, und oft ist also, das so, also das mag halt jetzt auch nicht jeder, also Tanja zum Beispiel mag jetzt Feige nicht so und auch nicht jeder mag Olive, und wenn du dann daheim irgendwie eine größere Familie hast oder Freunde, die zum Grillen kommen, dann kannst du halt auch beides machen, ohne dass du jetzt dich verkünsteln musst.
Ja, ich finde es cool, ja. Doch, also wirklich ein überragendes Rezept. Jetzt tun wir das M-Wort durch überragend ersetzen.
Überragend.
Überragend. Super.
Ja, das ist die Aprikosen-Feigen-Walnussstange aus dem Backbuch. Die vorletzte Buchwoche. Im Laden haben wir es ja schon durch, das haben wir ja schon besprochen. Die kam auch sehr gut an übrigens. Ja, wie eigentlich fast alles aus der Buchwoche. Doch, hat mich gefreut, weil da war es spannend. Ich habe Hirschle. Da war es spannend, ob das angenommen wird. Aber war cool, ja.
Ja, das heißt, nächste Woche haben wir noch entweder ein Interview oder Schoko Heaven.
Genau, wir sind gerade noch am Ausloten mit unserem nächsten Gast auf dem Overbänkle, ob wir nächste Woche die Folge machen oder übernächste Woche. Auf jeden Fall entweder nächste oder übernächste Woche die Schokotartlets. Das ist nochmal Schoko Heaven pur. Das ist nochmal süß. Wir haben jetzt immer schön abwechselt zwischen süße Kreationen und Brot oder salzige Sache. Und ja, Schoko Heaven pur nächste Woche oder übernächste. Ich hau an dieser Stelle mal noch raus, David, ich bin jetzt einfach mal so unverschämt, unabgesprochenerweise, und hoffe, dass das in Ordnung ist.
Trockenhefe, buh!
Das war auch nicht abgesprochen. Ich betreibe ja neben dem Podcast auch noch so eine kleine Bäckerei in Untermünchheim, und Podcast ist natürlich meine Hauptaufgabe. Und wir suchen derzeit tatsächlich auch mal wieder einen Bäcker. Ach, okay. Also ich dachte, ich kann das doch hier im Podcast einfach mal sagen.
Ja, erzähl, was muss er können, wie muss er aussehen?
Was muss er können? Also wie er aussieht, ist mir eigentlich relativ egal. Es ist mir auch egal, ob es ein Bäcker oder eine Bäckerin ist, um das an dieser Stelle auch gleich festzuhalten.
MBD, alles gut?
Nee, wir suchen tatsächlich einen Teigmacher, weil mein Teigmacher, das ist ein Japaner, der geht jetzt auf die Meisterschule nach Weinheim und will wahrscheinlich irgendwann zurück nach Japan und seine eigene Bäckerei aufmachen. Und wir haben auch noch einen stellvertretenden Teigmacher, aber seine Eltern haben auch selber eine Bäckerei, der wird auch nicht mehr so lange da sein. Und Teigmacher ist schon speziell, also Teigmacher, dazu muss geboren sein. nee, also auch wenn jemand jetzt noch keine Erfahrung hat, aber wenn jemand Lust hat, zu uns zu kommen und bei uns was zu lernen und sich auch einbringen zu dürfen, mache jetzt einfach mal ganz unverschämterweise Werbung. Falls es jemand hört, der irgendwie Bock hat auf Veränderung, der Bock hat, in der schönsten Region Deutschlands zu wohnen, in Untermünchheim bei Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall, schönste Stadt Deutschlands, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Und Hohenlohe, wunderbar.
Who the fuck is Dingelsbühl?
So ist es.
Oder Rodeburg. Und,
Schwäbisch Hall ist the place to be. Nee, also wirklich, ihr kennt uns, ihr kennt mich aus dem Podcast, kennt wahrscheinlich auch unsere Bäckerei. Deswegen brauche ich auch gar nicht mehr so viel sagen. Aber wenn jemand Lust hat, oder auch was im Ausruhe sind Verkäuferinnen, Fachverkäuferinnen oder auch gern auch Quereinsteiger, wenn jemand Lust hat, richtig coole Backware zu verkaufen und richtig coole Kunden zu bedienen und jeden Tag so ein Feedback zu kriegen, wie ich vorher vorgelesen habe, oder fast jeden Tag und fast solche Feedbacks, der darf sich auch gern melden. Also wir sind echt auch immer wieder auf der Suche nach richtig gute Fachverkäuferinnen oder wie gesagt auch gern Quereinsteiger, die Bock haben auf gute Backware, die Lust haben irgendwie an Ernährung, die, deswegen habe ich gedacht, an dieser Stelle mal ein kurzer Werbeblock. Meldet euch gern unter www.grimmers-backstube.de gibt's ein Online-Bewerbungsformular, das man einfach nur ausfüllen braucht, und dann melden wir uns bei euch.
Diese Werbung wurde Ihnen präsentiert von Kremers Backstube.
Ich wollte gerade sagen, jetzt brauchen wir noch irgendeinen Jingle am Schluss.
Genau.
Werbung Ende. Ja, an dieser Stelle cool. Darf man auch mal Werbung machen.
Ja, auf jeden Fall. Geht hin. Wirklich, ich glaube, da kann man sehr viel lernen. Sehr viel mitnehmen, familiäres Umfeld.
Und man darf auch viel einbringen.
Das ist sehr wichtig, ja. Und ich war heute Mittag tatsächlich dort und hab einkauft, wie immer, wenn ich vorbeifahre. Lecker, lecker, lecker.
Und was hast du gekauft? Rosinenschnecke? Oder nein. Da gab es gerade keine?
Butterbrezel, Schwabe, Vesper und ich liebe ja die Hefe mit Nuss drin.
Nusshandle? Nusshandle. Hefeteig, Nusshandle. Oh Gott, lecker. Ja, lecker. Auch im Backbuch übrigens.
Ja. Nein.
Vanillehörnle haben wir drin, aber Kann man auch sehr gut, steht als E-Tipp-Fülle drin, mit Nussfüllung machen.
Sehr gut.
Und der Schwabe-Vesper muss ich noch schön erklären. Was sind Schwabe-Vesper?
Schwabe-Vesper ist eine Lauge, so als Schleife gelegt und dann ist Maultasche drin, aufgeschnitten und mit Käse überbacken.
Ja, das klassische Schwabe-Vesper.
Das ist richtig.
Wer kennt Maultasche außerhalb vom Schwabenland?
Also
ich habe einen Mitarbeiter aus Stunden von Frankfurt weg mal gehabt, oder der war so Praktikant, 6 Wochen, Jonas, Grüße an der Stelle, hat selber in der Bäckerei, der wusste am Anfang nicht, was Maultasche sind.
Nee, doch. Maultasche kennt man doch.
Maultasche?
Nee. Burger gibt's doch überall.
Weiß nicht. Feedback bitte. Aus anderen Regionen Deutschlands gibt's Maultasche überall. Weiß ich nicht.
Hier, Wilma aus Berlin, die muss man das mal sagen, ob's die in Berlin ober gibt.
Ja, in Berlin kennt man's wahrscheinlich schon wieder.
Ja gut, Berlin
gibt's halt
so viele Schwabe, das ist Little Stuttgart. Okay, cool. Ich würde sagen, sind wir
am Ende, oder?
Ja, ich will noch kurz eine Podcast-Empfehlung machen. Wenn mir sie empfehlen, dann müssen die uns empfehlen. Und zwar habe ich am Wochenende der Feinschmecker-Podcast entdeckt.
Die uns empfohlen, oder
was? Nein, ich empfehle die jetzt. Und die müssen uns
empfehlen. Okay, drum.
Und zwar, also vom Magazin der Feinschmecker. Das ist wirklich cool. Die haben immer irgendwie krasse Köche oder sonst irgendwas im Interview. Unter anderem auch Günter Jauch mit seinem Weingut. Wirklich, wer sich mit Genuss allgemein beschäftigt, und das tun unsere Hörer ja alle, uns treu bleiben und den Feinschmecker-Podcast mal reinhören, das ist völlig legitim, kann man mal machen, und der ist wirklich gut, also ich höre den gerade, das ist echt angenehm.
Ja, du hast mir ja neulich einen Link geschickt, genau. Da habe ich kurz reingehört, das hat sich ganz gut angelassen.
Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Gut gemacht, interessante Leute, auch so wie Tim Raue zum Beispiel, der Sterne, also ich dachte immer, das ist voll der Sorry, also ich kenne ihn ja nicht, aber so von seinem Auftreten her, aber ein wahnsinnig cooler Typ. Also wirklich angenehmer Kerl und so im Gespräch und so, das war echt cool und also sehr kurzweilig und gut gemacht. Wollte ich nur mal empfehlen, so lieber Feinschmecker, Rick, jetzt seid ihr dran, uns empfehlen. So, in diesem Sinne, rappen wir ab das Ding, oder?
Moderier ab.
In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.